Schatzi, Essen ist fertig.
Oh, fein. Was gibt's denn?
Lass mal sehen. Also Weißblechsalat mit Kupfercroutons und Messingfilet.
Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Metallmagiern in einer düsteren Fantasy-Welt in Mistborn. Willkommen zur Ausgabe 395 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Metallmagierin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Edelstahlmagier Michael.
Ja, aber sowas von. Wir unterhalten uns heute über das Spiel Mistborn, das Deckbauspiel von John D. Clare. Und das Ganze basiert auf einer Buchreihe von Brandon Sanderson, den vielleicht einige kennen, nämlich auf der Mistborn-Roman-Fantasy-Welt oder auch im Deutschen die Nebelgeborenen.
Genau.
Ja, wir sind Nebelgeborene in diesem Spiel und wir spielen in diesem Deckbauspiel quasi uns gegenseitig bis zum Sieg. Also bis die Lebenspunkte auf
Null. Wir machen uns gegenseitig fertig.
Genau, wir machen uns gegenseitig fertig oder wir versuchen Aufgaben zu erfüllen. Missionen.
Ja.
Und je nachdem, was da zuerst passiert, der gewinnt das Spiel.
Das hat ja beim letzten Mal bei mir nicht so gut geklappt, das mit den Missionen. Bevor wir in die Details einsteigen, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Dann springen wir doch mal schnell in den Spielüberblick. Mistborn, das Deckbauspiel, spielt in der dystopischen Welt Skadrial, in der Nebelgeborene mit ihren besonderen Kräften in Luthandel im Kampf gegeneinander antreten. In dieser Stadt aus Asche und Nebel hat der geheimnisvolle oberste Herrscher mit seinen furchteinflößenden Stahlinquisitoren das Sagen. Ihr schlüpft in die Rolle eines Nebelgeborenen und schluckt und verbrennt Metalle, um tödliche Kräfte zu entfesseln. Ihr könnt beispielsweise Stahl verbrennen, um Münzen wie Geschosse auf Gegner zu schleudern, Weißblech, um übermenschliche Kräfte zu erlangen oder Zinn, um eure Sinne zu schärfen. Oder spezialisiert ihr euch auf Bronze und Kupfer, um euch vor den Gegnern zu verstecken und auf dem Kartenmarkt nach neuen Kräften Ausschau zu halten. Oder ihr stellt euch lieber breiter auf und überrascht eure Gegner immer wieder mit neuen Fertigkeiten. Welche Strategie ihr auch immer verfolgt, es gibt mehrere Wege zum Sieg. Ihr könnt gewinnen, indem ihr eine Reihe Missionen abschließt oder einfach direkt alle Gegner ausschaltet. Und sobald ihr eure Kräfte in den Kämpfen verfeinert habt, solltet ihr euch zusammentun und kooperativ gegen den obersten Herrscher und seine Handlanger vorgehen. Mistborn enthält dafür ein spezielles Deck für den obersten Herrscher und das Koop- oder Solospiel.
Ja, das war die kurze Regelzusammenfassung. Ihr hört schon, es ist ein Deckbauspiel.
Ja, und es hat alle Elemente eines Standard-Deckbauspiels.
Ja, und was jetzt hier in dieser Erklärung so nach Mystik und nach Immersion klingt, ist leider nicht vorhanden.
Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also mal erstmal vom Grund auf, ja. Also es ist ein Deckbauspiel und es hat alle Elemente eines Standard-Deckbauspiels. Jeder startet mit einem Kartenset. Die Kartensets sind unterschiedlich, je nach Charakter. Also es gibt unterschiedliche Charaktere, die man spielen kann. Jeder Spieler nimmt einen Charakter und die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten.
Ja.
Und im Verlauf des Spiels pimpt man halt sein Deck auf, indem man Karten vom Markt kauft. Und diese Karten vom Markt können halt die eigene Strategie unterstützen oder irgendwelche Einmaleffekte machen oder irgendwelche anderen Dinge. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, aber ich habe zum Beispiel keine Karte gefunden, mit der ich Münzen durch die Gegend werfe oder irgendwas explodieren lasse.
Ja, doch, mit der Illustration schon. Ja, also das,
ja, aber nicht so wirklich mit dem Text.
Nee, es ist schon thematisch. Ja. Und natürlich muss man auch sagen, und das muss man vielleicht hier auch gleich am Anfang mal sagen, wir haben nicht die Bücher gelesen. Das heißt, ich habe diese Bücher zwar hier stehen, aber ich habe sie nicht gelesen bis jetzt. Wir können also nichts sagen über das Setting und so weiter. Und ich hoffe auch, dass ich die Namen hier richtig ausgesprochen habe. Also egal. Auf jeden Fall, wir haben keine
Backstory.
Keine Backstory sozusagen. Aber ich finde es schon thematisch. Ja? Also ich glaube, für Leute, die Bücher kennen, könnte das durchaus ein Reiz sein. Es ist also nicht so, dass das nur auf das Spiel so aufgepflanzt ist, sondern die Handlung des Spiels, soweit ich die aus diesen Regeln und so weiter und aus der Story, die das Spiel mitbringt, herauslese, sind schon da drinne in der Spielmechanik auch. Ja, und da kommen wir auch gleich drauf, wie das funktioniert. Also diese Standard-Deckbau-Funktionalitäten mit, man kauft eine Karte vom Markt und legt sie dann auf einen Ablagestapel, dann wird irgendwann das Deck neu gemischt, dann kriegt man die halt, ja, die sind alle intakt und die funktionieren auch genauso wie bei anderen Deckbauspielen. Es gibt auch Kosten, ja, die muss man in Geld bezahlen, die hat man halt auf der Hand, oder man kann auch noch Geld, Münzen bekommen. Wenn man Geld übrig hat, kann man sich da Münzen kaufen. Das finde ich übrigens eine sehr coole Mechanik gegenüber anderen Deckbauspielen. Bei anderen Spielen geht das überschüssige Geld einfach verloren.
Ja.
Ja. Das ist das Basis. Und jetzt kommen die speziellen Sachen. Jeder Spieler hat eine Anzahl von Metallmünzen vor sich.
Ja, das die sind halt unterschiedliche Metalle repräsentieren, eben das Weißblech, das Kupfer, das Stahl.
Genau. Und das sind leider auch keine Metallmünzen, sondern das sind Pappmünzen, aber sie stellen Metalle dar. Und das sind diese Metalle, die man in der Story halt quasi essen kann. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die tatsächlich essen oder ob das nur ein Synonym ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen. Aber nach dem, was in der Anleitung steht, isst man die und dann verbrennt man die und hat damit dann bestimmte Kräfte. Und jede dieser Metalle hat eine bestimmte Art von Kraft, sage ich jetzt mal. Ja?
Ich habe die Bücher auch nicht gelesen und weiß es auch nicht, aber ich könnte mir hier auch einen Übersetzungsfehler vorstellen, dass vielleicht im Original von verzieren, also aufbrauchen, verbrauchen die Rede ist und das als Essen übersetzt worden ist.
Ich weiß es nicht. Also ich will auch jetzt keine Mutmaßungen machen, weil wir können durchaus besser vorstellen. Nicht. Also was ich schon gehört habe, ist, dass die Nebelgeborene ein sehr einzigartiges Magiesystem hat und das würde das schon unterstützen.
Ja, okay, ja. Vielleicht essen sie es auch tatsächlich, genau. Literally.
Ja, wir haben ja den Weißblechsalat. Ne? Auf jeden Fall, jede dieser Metallarten steht für eine bestimmte Strategie. Das Problem ist, es sind relativ viele Metallarten da drin. Ich glaube, 8 Stück, ja, sind es irgendwie. Ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber es sind viele. Und die unterscheiden sich meiner Meinung nach nicht genug. Ja.
Also es sind 8 plus das Attium, das wäre dann das 9., das ja so eine Sonderstellung hat.
Mhm, genau.
Und das ist halt tatsächlich das Thema. Einerseits, du hast dieses Unterscheidungsmerkmal, das so ein bisschen fehlt. Und du hast halt immer wieder die Situation, dass du dich auf was nicht spezialisieren kannst, weil die Karten von deinem Metall gerade nicht auf dem Markt verfügbar sind.
Ja, also, und das hängt auch wieder daran, dass es einfach sehr viele Metalle gibt.
Ja.
Ich glaube, das Spiel, vielleicht sollten wir erstmal noch kurz erklären, wie das Ganze mit den Metallen funktioniert. Jeder dieser Karten, die ich ausspielen kann, oder die meisten Karten, die ich ausspielen kann, können aktiviert werden. Und aktivieren bedeutet, dass ich eins von meinen Metallen nehme und das quasi verbrauche, beziehungsweise verbrenne, wie das im Spieljargon heißt. Und dann kann ich halt diesen Effekt von dieser Karte aktivieren. Ja? Das heißt, diese Karte muss natürlich dann auch einen Effekt haben für Zink beispielsweise.
Ja.
Und dann kann es halt sein, dass ich noch weitere Karten habe. Es gibt noch solche Allies, ja, das sind also
Verbündete,
die kann ich auch ausspielen, die sind permanent da, die gehen also nach der Runde nicht weg. Das sind auch Personen abgebildet drauf. Und die können mir noch zusätzliche Effekte geben. Und mein Charakter gibt mir noch zusätzliche Effekte. Also sowas wie zum Beispiel, ich spiele eine Karte aus, da kann ich Zink verbrennen. Und dann kriege ich einen Effekt. Und dann habe ich noch 2 Verbündete, die geben mir beim Verbrennen von Zink noch einen weiteren Effekt jeweils.
Ja.
Und ich versuche damit halt so Kombos zu schaffen. Ja? Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja? Also man muss ja immer überlegen, was verbrennt man, was verbrennt man nicht? Man kann am Anfang nur ein einziges Metall verbrennen pro Runde.
Ja, man levelt quasi auf. Man hat so eine kleine Fortschrittsskala vor sich, wo man nach und nach aufsteigt.
Genau.
Und je weiter man emporsteigt, umso mehr von diesen Metallen kann man dann langfristig verbrennen.
In einer Runde?
In einer Runde, genau.
Genau. Und dann kannst du halt irgendwann 2, irgendwann 3 verbrennen. Es gibt auch Karten, die geben dir zusätzliche...
Genau, Verbündete, die dir halt einen zusätzlichen Slot quasi geben, wo du noch was verbrennen kannst.
Dann kannst du auch noch sagen, ich kann jetzt keine mehr verbrennen, aber ich will trotzdem noch so einen Effekt spielen. Dann habe ich noch weitere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel ein Metall anfachen, dann benutze ich das quasi einmal und dann kann ich das benutzen, so als ob ich es verbrannt hätte, auch wenn es über meinem Limit liegt. Aber dann ist es halt verbrannt und ich muss es erst wieder reaktivieren.
Dann kann ich es nicht nochmal verbrennen.
Genau,
quasi.
Kann ich es also nicht in der nächsten Runde wiederverwenden, ohne dass ich vorher eine Karte ausgeben muss dafür. Und das ist die zweite Mechanik, wie man sowas machen kann. Alle Karten haben noch so eine Fiole auf der Seite abgebildet und die haben auch nochmal Metalle drin. Und die kann ich auch nehmen, um diese Effekte zu bezahlen. Also ich kann auch von der Hand dann Karten benutzen, um solche Effekte zu bezahlen. Und dann ist diese Karte aber dann auch tatsächlich nur dafür benutzt worden und der Effekt, der auf der Karte ist, gilt dann halt nicht mehr oder wird nicht mehr benutzt. Ja, ja, auf jeden Fall, das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, dem Spiel hätte es aber besser getan, nicht mit 8 Metallen anzutreten, sondern vielleicht nur mit 4, weil da sind relativ wenig Karten dabei und man sieht bei einem 4-Spieler-Spiel eigentlich den gesamten Kartenstapel und dafür sind es einfach zu viele verschiedene Metalle mit zu vielen verschiedenen Strategien, die da meiner Meinung nach gar nicht richtig zum Tragen kommen, weil einfach zu wenig Karten sich mit einem der Metalle beschäftigen. Also wenn da nur, sagen wir mal, 10 Karten drin sind, die sich mit einem Metall beschäftigen, ist das natürlich ziemlich Mist, ja?
Ja, insbesondere wenn man dann so eine Anfängerpartie hat, wo man auch nicht so genau weiß, was nimmt man, worauf spezialisiert man sich. Und dann vielleicht auch auf die Idee verfällt, oh, der Effekt klingt cool und ich habe ja grundsätzlich das Metall zum Verbrennen da. Also warum sollte ich jetzt die Karte nicht nehmen? Ja. Also sammelt man so ein bisschen wild vor sich hin durch alle Metalle hindurch. Und das macht das natürlich jemanden, der sich auf was spezialisieren will, noch schwerer, an sein Metall im Zweifel dran zu kommen.
Und ich glaube, das hat der Designer auch gemerkt und hat deswegen die Effekte auch relativ universell gemacht. Und damit halt die Möglichkeit geschaffen, dass du trotzdem, auch wenn du viele verschiedene Karten hast von vielen verschiedenen Metallen, dass du halt trotzdem was machen kannst. Und dann wiederum ist das Ganze quasi flach geklopft. Dann wird das Ganze, dann ist das ganze Konzept von verschiedenen Metallen, macht keinen wirklichen Sinn mehr.
Ja, also was ich tatsächlich auch schwierig fand, war, ich hatte jetzt das Glück, dass ich bei einer Partie tatsächlich die, ich glaube, es war Zink-Fähigkeit hatte und auch sehr schnell sehr viele Zink-Karten einsammeln konnte vom Markt. Und dann habe ich aber festgestellt, dass mich dieses Metall auf dieser Missionsleiste hochleveln lässt.
Mhm. Was eigentlich gut ist.
Was eigentlich gut ist, weil wenn man alle drei Missionsleisten bis Ultimo gefüllt hat, dann...
Muss man vielleicht noch erklären, es gibt also drei Missionen, die werden zufällig gezogen.
Ja.
Und die haben Stufen und man fängt quasi unten an. Und wenn man oben angekommen ist, und bekommt man noch einen Bonus für den Abschluss, kriegt auch zwischendrin nochmal Bonis. Und wenn man auf allen drei Missionen ganz oben angekommen ist, hat man das Spiel gewonnen.
Ja, aber also erstens fand ich die Mission, die wir gezogen hatten, nicht so wirklich verfolgungswürdig, sag ich mal.
Ja, wir hatten eine Mission, wo man Karten zerstören kann. Dazu kommt man in so einem Spiel gar nicht, finde ich.
Genau, so lange spielt man gar nicht, dass man jetzt wirklich viel Karten zerstört. Dann hatte ich Karten, wo ich eben angefachtes Metall wieder reaktivieren konnte. Da ich aber ja sowieso nur auf meinem Zink unterwegs war, nützte mir das nicht wirklich was. Und das Dritte war halt, dass ich bei dir Verbündete kaputt machen konnte. Das war tatsächlich ganz nützlich. Aber hat jetzt auch nicht dich so sehr geschwächt, dass es dich davon abgehalten hätte, mich abzumurksen, bevor ich auf der dritten Leiste dann ganz oben war.
Ja. Also ich bin bei diesem Spiel ein bisschen unschlüssig. Auf der einen Seite sehe ich das Potenzial, dass das eine gute Idee ist eigentlich mit diesen Metallen. Auf der anderen Seite ist es einfach zu breit aufgestellt für das, was in der, zumindest in der Grundbox drin sind. Man sieht in dem Einsatz der Grundbox übrigens schon, dass da wohl Erweiterungen gedacht sind, weil die Grundbox, der Einsatz hat Fächer, wo es überhaupt keine Sachen für gibt. Ja.
Oder aber es ist wieder so ein, oh, wir haben den Einsatz schon fertig, nee, und ist egal. Aber ich denke auch, dass da noch Erweiterungen kommen. Was ich tatsächlich auch noch sehr schwierig finde, ist das Kampfsystem, weil du hast Verbündete. Aber abgesehen von ganz speziellen Verbündeten, wo explizit gesagt wird, wenn du den hast, darf der Gegner erstmal nur diesen Verbündeten angreifen und muss den quasi wegräumen, bevor er dich angreift, hat der Gegner immer die Möglichkeit, also anders als bei anderen Systemen, die ich jetzt kenne, wo ich halt immer erstmal die Verbündeten wegräumen muss, bevor ich dann die Persona angreifen kann, kann ich hier bei dem Spiel halt sagen, ja, ist mir egal, dass du da 5 Verbündete hast, die eigentlich insgesamt eine Schutzstärke von 15 haben. Meine 6 Schaden gehen direkt auf dich.
Ja, das geht halt auch nur, weil es gibt halt spezielle Verbündete, die haben diese Eigenschaft, ne?
Ja, aber wie gesagt, du hattest halt...
Als Verteidiger sozusagen.
Ja, du hattest halt 5 oder 6 Verbündete und ich habe das einfach, die aber nicht Verteidiger waren.
Ja, aber
und habe gesagt, ich greife dich an.
Das kann aber durchaus auch genau die Idee sein, weil ansonsten würdest du wahrscheinlich nie durchkommen, ne? Wenn einer die ganze Zeit nicht darunter Verbündete ausspielt. Also,
ja, aber
das ist auch wieder so ein Zeichen, dass das Spiel, also ich kann das nicht genau beschreiben.
Für mich fühlt sich das einfach falsch an.
Ja.
Das mag von der Balance her notwendig sein, aber fürs Spielgefühl fühlt es sich falsch an.
Und wieder so ein Aspekt, wo ich sagen würde, das Spiel selbst macht eigentlich einen guten Eindruck und es macht ein paar coole Sachen, aber da ist einfach zu wenig Zeug drin in der Grundbox. Also für 8 Metalle ist einfach zu wenig Material drin, sodass diese Metalle wirklich mal scheinen können im übertragenen Sinn.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen traurig. Also das ist so ein typisches Spiel, wo ich sagen würde, die Grundbox alleine ist irgendwie nicht so dolle. Vielleicht wird das wesentlich besser, wenn da mal eine Erweiterung da ist, ja, die das Ganze breiter aufstellt.
Ich finde auch schwierig, wir hatten es eben schon angedeutet, dass ich zwar diese Funktion, du kannst Karten vernichten, habe, dass ich aber nie wirklich zu einem Punkt komme, und wir haben das Spiel zu zweit gespielt, wir haben es zu viert gespielt, aber ich war irgendwie nie an einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt habe ich hier ein Kartendeck, das ist so übervoll und da sind unnützliche Sachen drin, ich muss jetzt hier mal dringend Karten eliminieren. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt habe ich diese Karte, die mir diesen Effekt gibt, aber eigentlich will ich es gar nicht nutzen, weil ich wüsste nicht, welche Karte ich jetzt wegtun soll.
Was ich noch ganz clever finde, ist das Kampfsystem, wenn man mehr als zwei Spieler sind. Es gibt gleich noch, wir können gleich noch mal reden über die Anzahl der Spieler, das hat nämlich auch das ist auch diskussionswürdig, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das Kampfsystem funktioniert ein bisschen anders, wenn man mehr als zwei Spieler ist. Wenn man zwei Spieler ist, greift man immer den anderen an, das ist ja logisch.
Ja, und dann ist ja sonst auch keiner da.
Erzeugt man mit den Deckbaumechanismen, also man hat halt Kampfpunkte auf den Karten und die spielt man halt aus und dann tut man am Ende zusammenrechnen, wie viele Kampfpunkte man hat und dann verteilt man das auf den Gegner. Oder auf die Verbündeten
des Gegners, genau.
Wenn man mehr als zwei Spieler hat, dann gibt es so einen Zielmarker. Dann ist das so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an King of New York oder King of Tokyo erinnert. Mhm. Einer hat quasi das Zielkreuz auf der Stirn. Das ist halt so ein Aufsteller, den man vor sich stellt.
Der halt normalerweise genau. In Tokio ist.
Und den kann man halt angreifen. Das heißt, man kann niemand anderen angreifen als nur den, der gerade diesen Marker hat. Und wenn man selbst den Marker hat und angreift, dann geht der gesamte Schaden auf alle anderen. Ja, ja. Das heißt, man kann sozusagen absichtlich sich den Marker holen oder behalten und einfach sagen, okay, ich nehme den ganzen Schaden auf mich, aber dafür verteile ich auch richtig krass Schaden, ja, mhm, an alle. Insofern ist das so ein bisschen wie bei King of Tokyo, dass man so in der Arena steht und halt überlegen muss, wann gebe ich jetzt das Ding ab. Du kannst diesen Marker immer weitergeben, wenn du Schaden genommen hast. Das heißt, wenn du Schaden kassiert hast, dann kannst du in dem Moment den Marker irgendeinem anderen geben. Das finde ich schon eine clevere Idee, aber auch das kommt nicht so richtig zum Scheinen, finde ich. Ja? Und dann kommt halt noch was anderes dazu und das ist die Spielerzahl und das ist echt bitter. Also wir haben es mit zwei Spielern und mit vier Spielern gespielt und ich glaube, ich würde das mit vier Spielern nicht mehr spielen.
Oh ja, du hattest so eine Downtime.
Ja, das ist unglaubliche Downtime, weil du halt bei jedem Zug überlegen musst, so was spiele ich jetzt? Die ganzen Effekte, die beeinflussen sich auch gegenseitig. Also es ist schon relativ komplex, wie die Effekte miteinander verknüpft sind. Ja.
Wo man dann auch noch dazu sagen muss, man hat relativ viel Text auf den Karten, der ist relativ klein gedruckt.
Ja, also sehr klein gedruckt
teilweise. Wir waren zu viert und ja, wir sind nicht alle Adleraugen, aber alle haben gesagt, boah, der Text ist aber jetzt wirklich sehr klein.
Ja, und ich glaube, das liegt daran, ich habe ja mit Pete schon darüber geredet, ich glaube, das könnte daran liegen, dass die Karten und die Grafikelemente auf den Karten gleich groß waren, aber man das Englische durch den deutschen Text ersetzt hat.
Ja, und der deutsche Text ist halt tendenziell länger. Wie dem auch sei, aber das führt natürlich auch dazu, dass gerade wenn du das Spiel relativ neu spielst, bist du halt auch erstmal sehr damit beschäftigt zu lesen, was kann ich denn eigentlich mit diesen Karten machen und genau, dann auszuknobeln, wie bedingen die sich gegenseitig, in welcher Kombi oder welche Reihenfolge muss ich die jetzt schlau spielen, ja, und dann bist du halt sehr viel am Grübeln und du grübelst halt zwar, ja, du kannst deine Karten direkt nach deinem Zug ziehst du deinen neuen Satz und hast ein bisschen Zeit, bis du wieder dran bist. Aber das reicht bei uns nicht.
Vor allen Dingen, weil es halt auch dann, wie das bei Deckbauspielen halt üblich ist, du hast halt auch die Reihenfolge, in der du die Karten von der Hand ausspielst, kann unter Umständen auch eine Rolle spielen. Also das so zusammenzurechnen, vor allen Dingen im späteren Verlauf des Spiels, wo man halt auch mehr Möglichkeiten hat, also der Charakter levelt ja mal ab und hat dann mehr Möglichkeiten, Metalle zu verbrennen, da muss man sagen, ja, okay, dann spiele ich das, dann verbrenne ich das Metall, dann spiele ich die Karte, dann kaufe ich mir das vom Markt, dann tue ich das, dann ziehe ich hier eine Karte, weil ich einen Effekt genommen habe, dann rechne ich mal zusammen, so, wie viele Schadenspunkte mache ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, währenddessen der andere einen Kaffee trinken geht.
Ja, und wenn ich dann eben vom Markt kaufe, dann kommen neue Karten dazu, dann muss ich auch erstmal gucken, was ist denn jetzt da neu gekommen, will ich das vielleicht auch haben und das kostet halt tatsächlich ein bisschen Zeit.
Und im Zweispielerspiel geht's noch, finde ich.
Das hat sich wesentlich smoother angefühlt.
Genau. Zweispielerspiel ist das grenzwertig, aber ist noch okay. Im Vierspielerspiel war es echt, war nicht schön, sag ich mal. Ja, also ja, mit vier Spielern.
Also ich fand diesen Zielmechanismus im Kampf, den fand ich eigentlich cooler im Vierspielerspiel, aber dieses, ich muss warten, bis jetzt drei andere durch sind, das hat sich so gezogen, dass das auf gar keinen Fall aufwiegt.
Ja. Ja, also ich bin zwiegespalten. Also auf der einen Seite sage ich, wenn du der totale Fan von Mistborn bist, dann könnte dieses Spiel richtig gut sein für dich. Ja, weil die thematische Integration finde ich schon sehr gelungen. Ne?
Dann hast du wahrscheinlich auch deutlich mehr Immersionsgefühl, genau, als jetzt wir beiden, genau, die Bücher gar nicht gelesen haben, diese kurze Einleitung gelesen haben. Und ja, gut, diese Bilder mögen irgendwas wiedergeben, aber das, was an Text auf den Karten draufsteht, hat nicht wirklich was mit magischen Effekten zu tun, sondern steht dann sowas wie, ja, du kriegst 2 auf den Missionszielen oder du kannst hier einen Verbündeten eliminieren oder du kriegst 3 Angriff. Das hat nicht wirklich was Magisches.
Ja, wenn du das weglässt, die ganze Thematik, dann bleibt halt ein Spiel übrig, was gute Ansätze hat, aber leider an so ein paar Sachen krankt, wie der Downtime zum Beispiel und auch der exzessiven Verfügbarkeit von verschiedenen Farben. Das sind ja im Wesentlichen Farben, die Metalle, ja. Also mit der Hälfte der Metalle wäre das wesentlich besser gewesen. Ich weiß nicht genau, ob die 8 Metalle sozusagen ein thematischer Impact sind und ob es da in genau diese 8 Metalle gibt oder ob man nicht einfach weniger machen hätte können. Also entweder ist da halt zu wenig Material drin, also diese Metalle unterscheiden sich nicht wirklich.
Worauf wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, ist, dass du ja immer so ein Pärchen hast, also von Metallen.
Ja.
Das heißt, du hast eine Karte, die ist Zink, die ist aber gleichzeitig, hat die diese Filiole, von der wir schon gesprochen haben, mit der ich was pushen kann, auch nochmal Zinn. Das heißt, es gibt immer so ein Farbpärchen, sage ich jetzt mal, wo die Metalle zusammengehören und sich auch gegenseitig nochmal pushen können.
Ja.
Aber auch das ist wieder sowas, wo ich sage, das, wofür es gut ist, fehlt wahrscheinlich gerade im Grundspiel noch. Ja,
also es sind einfach zu viele Farben drin. Das ist einfach das Ding.
Ja.
Da ist auch relativ wenig Karten drin. Ich weiß nicht genau, wie viele Karten das sind, aber das ist ein relativ kleiner Stapel, der drin ist, ja. Und von diesen Karten, die man auf dem Markt zieht. Und da ist man halt ruckzuck durch. Und dafür sind es halt einfach zu viele Farben. Und das passt einfach, das funktioniert einfach nicht. Also, wie gesagt, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel mit einer Erweiterung wesentlich besser wird. Aber die Frage ist, will man überhaupt auf der Erweiterung warten? Ja,
ja gut, also, ich möchte Navoria ins Gedächtnis rufen, wo wir auch gesagt haben, boah, Grundspiel, meh. Und dann haben wir die erste Erweiterung gekriegt und haben gesagt, boah, geil, mit Erweiterung, cooles Spiel.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir hatten die Erweiterung jetzt direkt dabei.
Ja, hier haben wir jetzt leider nicht die Erweiterung. Das heißt,
gibt's auch noch keine.
Es gibt auch noch keine. Mal gucken, ob das Spiel bei uns so lange durchhält, bis die Erweiterung da ist und wir es dann mit Erweiterung nochmal ausprobieren oder ob es dann doch vorher ausgezogen ist.
Ja. So muss ich sagen, für mich, der die Bücher nicht gelesen hat, gibt es einfach wesentlich bessere Deckbauspiele.
Ich muss tatsächlich gestehen, wir haben versucht, das Hörbuch anzuhören.
Ja,
also wir haben angefangen, so die ersten 15 Minuten, sag ich jetzt mal. Es hat mich nicht gecasht und das ist.
Doch.
Nee, es hat mich überhaupt nicht gecasht.
Die erste Stunde war schon cool.
Nee, mich hat die gar nicht gecasht.
Ich meine, Brandon Sanderson insgesamt ist halt cool, ne? Übrigens, wir haben noch eine zweite Szene gemacht, die hängen wir hinten an. Also seid da mal gespannt. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Szene für den Anfangsgag wir nehmen sollen, die eine oder die andere.
Okay.
Die zweite kommt am Ende noch.
Ja, wollen wir mal auf Zahlen, Daten, Fakten
machen
gucken?
Machen wir das.
Wir haben ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, haben wir ja schon gesagt. Auch die Community ist der Meinung, dass die beste Spielerzahl 2 ist, genauso wie wir. Also zu dritt haben wir es jetzt tatsächlich nicht ausprobiert, aber ich denke, dass da das Thema mit der Downtime auch schon zum Tragen kommt. Dann haben wir eine Spielzeit von 30 bis 60 Minuten, wo ich sagen muss, ja, du bist in der Zeit fertig, aber es fühlt sich nicht so an, als ob du wirklich vorwärts gekommen wirst, sondern es fühlt sich an wie, oh, jetzt, wo ich langsam Fahrt kriege, hört's auf. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also sehe ich genauso.
Ja, offizielle Altersempfehlung ist 13, was wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Thema geschuldet ist und den vielen Texten, keine Ahnung. Community behauptet, man könnte das schon ab 10 spielen.
Naja.
Das möchte ich jetzt stark in Zweifel ziehen.
Nee, definitiv nicht.
Ja, und dann scheinen wir mit unserem etwas zweifelnden Werten nicht ganz alleine zu stehen, weil das Spiel hat auf BoardGameGeek nur eine 7,7.
Ja, ich würde sogar noch runtergehen. Ich würde ihm eine 7,4 geben. So wie es im Moment aussieht. Ich meine, klar, wie gesagt, ne, thematische Spiele werden auch thematisch bewertet. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Aber das Spiel selbst ist einfach meh. Und es ist okay, es funktioniert. aber ich spiele lieber andere. Dann hole ich lieber Hero Rams raus zum Beispiel, ja. Oder Ascension oder sowas. Also.
Ja, also. Ich tue mich gerade echt schwer, weil ich habe wenig Spielspaß gehabt. Ich habe auch meine Zweifel, ob es, du sagst ja immer, es ist ein funktionierender Deckbauspieler. Du hast da mehr Erfahrung als ich. Ich finde, dass es sich nicht funktionierend anfühlt.
Und auch doch.
Deswegen bin ich tatsächlich gerade bei einer 7,2.
Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fans der Spielwelt seid, dann guckt doch mal rein, wenn ihr das Spiel wegen dem Deckbauspielaspekt und wegen vielleicht irgendwie dem Kampfsystem holt, dann könnt ihr auch was anderes nehmen. Da seid ihr, glaube ich, besser mit dran. Also das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mich drauf gefreut auf das Spiel, denn ich hatte vieles Positives darüber gehört.
Ja, das Cover sieht auch cool aus, ja. Und auch diese Grundidee mit den Metallen und den Münzen, die man da einsetzt, hat auch schon irgendwie Charme, aber für mich funktioniert es einfach nicht richtig.
Und der Designer John DeClaire bin ich eigentlich immer positiv überrascht gewesen bis jetzt. Hm. Diesmal nicht so sehr. Ja. Naja, gut. Wie gesagt, seid vorsichtig bei dem Spiel, probiert es vielleicht vorher mal aus, wenn ihr die Gelegenheit habt. Oder ihr kommt zu irgendeiner Veranstaltung, wo wir auch sind, dann gibt es das vielleicht irgendwann auf dem Verkaufenstapel da.
Genau.
Gut, ich würde sagen, wir haben es für heute.
Ja, das war unsere Rezension für heute. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, spielt was Tolles und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao. Brandon Sanderson, hallo? Ah ja. Die Erben von George R. R. Martin. Naja, wie geht's denn, George? Oh, okay. Das ist ja tragisch. Oh, das tut mir leid. Das ist sehr tragisch. Okay. Aber wieso rufen Sie mich an? Ach so, wegen dem 6. und 7. Band. Ja, wie viel ist denn schon da von dem 6. Band? 20 Seiten. Ja, okay, lassen Sie sich kurz mal in den Kalender gucken. Also bis nächste Woche könnte ich das schaffen. Ja? Ja, das ist kein Problem. Der 7. Band? Lass mich mal kurz gucken. Also Monatsende wäre möglich, glaube ich. Monatsende wäre möglich. Ja? Okay, gut, dann machen wir das so. Dann schicken Sie mir doch einfach mal die 20 Seiten und wir sehen uns dann nächste Woche.